Breitband-Topic.
Mit dieser App überwachen Saudis ihre Frauen. So ungefähr lautete kürzlich eine Schlagzeile. Und zeitgleich wurden Geschichten von Frauen wie von Shahad al-Mohamid erzählt, der es gelungen war, vor ihrer Familie aus Saudi-Arabien zu fliehen.
Apture heißt die App, um die sich die Geschichte dreht, mit der Frauen überwacht oder am Reisen gehindert werden können. Und wir wollen uns jetzt genauer damit beschäftigen, wie diese App funktioniert, welche gesellschaftlichen Hintergründe in Saudi-Arabien dahinter stecken und wie die Auswirkungen von digitaler Technologie sind, wenn sie zur Unterdrückung verwendet werden.
Und dabei geht es jetzt nicht, wie sonst oft ja hier bei Breitband, um staatliche Unterdrückung oder um das Sammeln von Daten durch Unternehmen, sondern es geht um Unterdrückung oder digitale Gewalt im persönlichen, im privaten Kontext. Markus, du hast dich näher mit dem Thema beschäftigt und du hast Expertinnen dazu befragt. Fangen wir mal bei den Basics an. Was ist Apture überhaupt?
Also wenn man sich wirklich erstmal mit der Bedeutung, also das heißt dieses Wort beschäftigt, dann klingt das erstmal total sympathisch.
It's a positive connotation, which means that your request will be granted, that you got what you want, basically. So when you ask someone for something.
Das klingt in der Übersetzung fast schon so ein bisschen servil. Eine Dienstleistung oder ein Gefallen wird gewährt, hat mir Abir Khadas erklärt, die bei Human Rights Watch arbeitet. Ich habe außerdem mit Miriam Seifert gesprochen, einer Saudi-Arabien-Expertin, die selber dort gelebt hat. Und die App, die klingt nicht, oder der Name der App klingt nicht nur sympathisch, die ist auch ganz praktisch erstmal.
Ja, wenn man jetzt diese Nachrichten liest, dann denkt man immer, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Alle Frauen werden die ganze Zeit, jede Minute des Tages durch diese App unterdrückt. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Das ist ja eigentlich so eine E-Government-Anwendung, könnte man sagen. Eigentlich was, wovon wir hier in Deutschland noch träumen, dass man Geburten einfach über eine App anmelden kann oder den Führerschein verlängern kann oder so, ohne aufs Amt gehen zu müssen. In ganz vielerlei Hinsicht verbessert diese App auch das Leben oder macht einfach erstmal so Verwaltungsvorgänge einfacher.
Das war für mich tatsächlich in diesem ganzen Thema die erste Überraschung. Man beschäftigt sich mit diesem schlimmen Thema, da werden Frauen unterdrückt und dann ist das erstmal ein ganz fortschrittliches Konzept. Also über 160 verschiedene Anwendungen soll es da geben für die Bürger Saudi-Arabiens oder Menschen, die dort Aufenthaltserlaubnis haben. Und das klingt erstmal nicht unpraktisch.
Genau, klingt eigentlich super. Aber ja, wir wollen ja über die Schattenseiten reden. Die gibt es ja auch. Und wie sehen die aus?
Ich komme jetzt gleich zu den Reisebeschränkungen, die der eigentliche Anlass sind. Was für mich auch als sozusagen weißer Europäer komisch klang, ist das Kafala-System. Das wird auch digital abgebildet. Abir Khadas hat mir das erklärt.
The Kafala-System is basically for so in order for people to be able to work in Saudi Arabia that are not Saudis, they need to have a
person. Also man braucht einen Bürger, wenn man als fremder Mensch, als Ausländer in Saudi-Arabien unterwegs ist. Und die haben weitreichenden Einfluss. Zum Beispiel kann diese Bürgschaft jederzeit entzogen werden, dann wird man einfach des Landes verwiesen. Und auch das geht über Apture. Und einen ähnlichen, aber viel weitreicheren Einfluss haben halt eben Männer auf ihre Frauen. Es gibt in Saudi-Arabien als Konzept einen Vormund, also im Englischen sagt man auch Guardian, das kann ja auch Wächter heißen, aber Vormund trifft es eigentlich wirklich. Und jede Frau muss einen haben und der hat wirklich weitreichende Befugnisse.
Dass Frauen also auf die Zustimmung ihres Vormunds, und das kann ja der Ehemann, der Vater, der Onkel, der Sohn, der Bruder sein, dass sie darauf angewiesen sind, auf die Erlaubnis des Vormunds, um zum Beispiel reisen zu können, um zum Arzt gehen zu können, um aus dem Gefängnis entlassen zu werden, um ein Stipendium im Ausland anzunehmen und so weiter.
Also all das muss immer ein Mann entscheiden. Reisen, und jetzt sind wir bei den Schlagzeilen angekommen, ist da der springende Punkt. Man kann als Mann in dieser App, oder es gibt auch ein Webseitenportal, die Reisepässe per Nummer eintragen von den Frauen, für die man Vormund ist, und dann festlegen, wie oft darf die Bevormundete reisen, von wo nach wo. Und man kann sich dann auch noch per Nachricht informieren lassen, wenn der entsprechende Pass an irgendeiner Grenze oder einem Flughafen gescannt wird. Also kriegt man richtig so eine Push-Nachricht auf dem Handy. Und damit wird natürlich klar, das ist ein Überwachungs- oder Festsetzungswerkzeug, könnte man sagen, wo man per Klick Menschen in ihrer Freiheit beschenken kann.
Okay, das ist jetzt das Potenzial der App, aber was kann man denn darüber sagen, welche Rolle das im Alltag in Saudi-Arabien tatsächlich spielt? Also ist es jetzt eine von 160 Funktionalitäten, die aber trotzdem niemand oder kaum jemand benutzt, weil wir ja zumindest aus unserer Sicht nicht mehr im Mittelalter leben? Oder beschreiben die Geschichten der Frauen eigentlich einen ganz anderen Alltag in Saudi-Arabien?
Es ist eigentlich eher Letzteres. Es gibt, hat mir Miriam Seifert gesagt, auch fortschrittliche Männer.
Also es ist eben nicht so, dass die Unterdrückung via diese App für alle Frauen gleich ist. Das hängt eben auch ganz stark davon ab, in welche Familie man geboren ist. Es gibt eben auch sehr liberale Familien, die auch ganz offen sind und ganz lässig. Und wo dann, wenn du in so eine Familie geboren bist, dann spürst du es nicht so stark oder dann ist auch kein Problem für dich.
Aber das ist halt eben ein Kann-Sein, das geht auch, aber wenn es jetzt ein zynischer Vergleich sein mag, es ist ein bisschen so ähnlich wie mit den Standardeinstellungen in vielen technischen Angeboten und hier ist es sozusagen eine gesellschaftliche Standardeinstellung und die steht eben auf Frauen werden bevormundet.
I would say the default would be women are not allowed to travel. Actually, the default is women are second-class citizens. That's the default. I think the majority of the society.
Also der Standard ist, Frauen sind Bürger zweiter Klasse, sagt Abir Khatas hier. Die Welt ist da eben so. Und von dem, was mir beide Expertinnen erzählt haben, ist das halt der Alltag. Es ist halt einfacher, in diesem System zu leben, sich dagegen aufzulehnen. Da könnte man sagen, es ist eine gedankliche Anstrengung, die macht man vielleicht gar nicht. Das heißt auch, man ist dann anders in der Gesellschaft. Und das ist natürlich fürchterlich, aber das besonders perfide ist dann meiner Meinung nach, wenn man sich diese App anguckt, dieses AppShare ist im Prinzip also eine schön designte Benutzeroberfläche für Unterdrückung. Sie macht archaische Strukturen per Klick schön einfach zugreifbar.
I think it does, because just for the simple reason that you can control another person or more than one person by 3 clicks.
Das heißt, Männer können ihren Frauen per App verbieten, zu reisen, das Land zu verlassen und sie werden benachrichtigt, wenn die Frauen ihre Pässe an der Grenze vorzeigen.
Wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass diese App im Prinzip nur den Alltag in Saudi-Arabien darstellt. Frauen haben eben nichts zu sagen, aber wie so vieles wird diese Unterdrückung eben auch digitalisiert. Wir sprechen also hier von einem digitalen System und bei digitalen Systemen, die Unterdrückung dienen, gibt es ja immer auch noch 2 andere Fragen. Das eine ist, hat das System vielleicht Lücken, also Sicherheitslücken, die man vielleicht ausnutzen kann oder hacken kann? Und können oder müssen sich die Betreiber der dahinterliegenden Infrastrukturen, in diesem Fall also Google oder Apple mit ihren App Stores, wo diese App ja angeboten wird, eigentlich einmischen?
Okay, lass uns mal mit den Sicherheitslücken anfangen. Das ist ja tatsächlich eine spannende Frage. Einerseits kann ich mir vorstellen, dass AppShare erstmal zwar unglaublich repressiv wirkt, also Reiseverbot per Klick beziehungsweise Tap. Und wenn ich an der Grenze bin, bekommt mein Mann, mein Vormund, welcher männliche Person das auch immer ist, eine Nachricht aufs Smartphone, kann mich aufhalten oder die Polizei auf mich hetzen. Aber wie dicht ist denn das System? Kann man das irgendwie ausnutzen oder kann man es hacken?
Das war tatsächlich sozusagen so ein Gedanke, den ich auch hatte. Darf man das jetzt überhaupt fragen? Ist das so? Aber tatsächlich ist es so, es gibt vermehrt Geschichten davon, dass wenn man technisch versiert genug ist, die Tatsache, dass diese Reiseerlaubnis jetzt also über eine digitale Infrastruktur abgewickelt wird, dass die helfen kann.
Und das geht tatsächlich teilweise mit der App einfacher als früher. Früher brauchtest du halt eine schriftliche Bestätigung, das Land verlassen zu können. Heute gibt es Leute, die eben mal kurz das Telefon von Papa oder vom Ehemann nehmen, sich da eben schnell online selber die Berechtigung erteilen, die Koffer packen und sich aus dem Staub machen. Das ging früher ohne die App nicht. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob man sagen kann, es ist jetzt besser oder schlechter, dass es die App gibt.
Miriam Seifert, Saudi-Arabien-Expertin, hat mir das erklärt. Und früher gab es einen sogenannten Yellow Slip, also einen gelben Zettel, den man auch als einen Verwaltungsakt ausfüllen lassen musste. Und jetzt eben gibt es verschiedene Wege. Handy vom Vormund klauen, die Nummer, an die diese Nachrichten gehen, wenn man an der Grenze ist, die kann man ja auch in den Einstellungen ändern. Also auch da kann man das machen, sich selbst eine Erlaubnis ausstellen. Man muss dazu sagen, dazu braucht es aber Mut, ne? Weil wenn man das jetzt so hört, klingt es ja fast schon so ein bisschen so eine weibliche James Bond, die in einem kleinen Hack sich dann aus dem Land entfernt. Aber das ist natürlich nicht so sympathisch, wie das klingt. Das ist sehr gefährlich. Wenn man da erwischt wird, droht unter Umständen Lebensgefahr. Aber dennoch, diese App, die es digital einfacher macht, die Unterdrückung auszuführen, macht es anscheinend ironischerweise auch einfacher, ihr zu entkommen.
Aber ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich aufgehorcht einen Moment, als wir Miriam Seifert gehört haben, die gesagt hat, man kann nicht, gar nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist, dass es diese App gibt, mit der man Frauen Reisen verbieten kann, weil man denkt ja, gruselig, gruselig. Und ich frage mich auch, im Rahmen dieser ganzen Debatte gab es ja auch Forderungen an Apple und Google, dass die AppShare aus ihren jeweiligen App-Stores verbannen sollen. Es gab sogar 14 Abgeordnete des US-Kongresses, die das von dem Unternehmen gefordert haben. Also wie ist es denn nun?
Ich halte das für Käse eigentlich, die großen Unternehmen dazu aufzufordern, die App aus dem App Store rauszunehmen. Das Problem ist das zugrunde liegende System.
Und das ist halt genau das Ding. Das Problem ist, die Bevormundung gibt es überhaupt. Und deswegen sagt Miriam Seifert also sehr klar, jetzt einfach ein Verbot der App zu fordern, das klärt überhaupt nicht. Und auch Abir Khatas von der Human Rights Watch sieht das ähnlich.
In my opinion, the problem is not the app. The problem is the archaic, discriminatory, horrible system that is the male guardianship.
Also, das bringt überhaupt nichts, weil das Problem die darunterliegende gesellschaftliche Struktur ist. Aber es wäre trotzdem gut, wenn die Firmen sich politisch positionieren. Und dazu gäbe es sogar einen ganz guten Anlass.
Apple and Google, basically, they have this responsibility towards their users. And they even have guidelines in their system that are...
Khatas sagt hier, in den AGB, in den App Stores, gibt es das eigentlich her, dass man Apps ablehnt, also dass die Firmen sagen, wir nehmen Apps auch raus oder lassen die verändern, die Drohungen oder Belästigungen ermöglichen. Und das trifft hier zu. Also man könnte sagen, es gibt eine moralische Verpflichtung, die durch AGB gedeckt sind. Und das könnte ein Signal sein, wenn die beiden Firmen aufgrund dessen zumindest Saudi-Arabien dazu zwingen würden, diesen Teil der App rauszunehmen. Die App an sich ist ja, wie gesagt, eine tolle E-Government-App, aber zu sagen, ihr müsst diesen Teil wegnehmen, das würde zumindest politisch ein Zeichen setzen. Biram Seifert geht da sogar noch einen Schritt weiter.
Und es ergibt viel mehr Sinn, die Gelegenheit jetzt zu nutzen, wenn man zum Beispiel Google oder Apple ist, und zu sagen, für euch wäre es wirtschaftlich viel sinnvoller und auch für uns, für unseren wirtschaftlichen Wachstum, wenn ihr das Vormundschaftssystem abschaffen würdet, denn dadurch könnt ihr die tatsächliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen und die Entfaltung ihres Potenzials unterstützen. Und davon haben am Ende alle was. Sowohl die großen Apples und Googles, als auch die saudische Regierung, als auch die saudischen Frauen.
Also diese Debatte ist ja tatsächlich jetzt so hochgekocht, dass sich Google und Apple genötigt sahen zu versprechen, sich die App mal genauer anzuschauen. Was ist denn daraus eigentlich geworden?
Nichts. Es blieb bei diesem Versprechen. Insider, die diese Story jetzt in der aktuellen Version hochgebracht haben, haben gerade wieder noch einen großen Artikel geschrieben, wo genau das drinsteht. Es gab ein Versprechen, aber passiert eigentlich nichts. Ich habe mich mit den beiden Experten auch darüber unterhalten, warum das so ist. Und es ist halt leider so, Saudi-Arabien ist halt ein wichtiger Wirtschaftspartner. Die königliche Familie investiert auch im Silicon Valley. Für die USA ist es ein strategischer Partner in der Region. Und Abir Khatas hat es dann ganz, sozusagen ein bisschen überspitzt auf den Punkt gebracht.
Maybe when Saudi Arabia is out of oil, then there is hope that the power would diminish. And they need to actually, you know, join the, I don't know.
Also es ist halt so, erst wenn das Öl aus ist, ist vielleicht Saudi-Arabien motiviert oder überhaupt in der Lage, irgendwie mal einzusehen, dass es vielleicht doch eine gute Idee ist, wenn Menschenrechte für Männer und Frauen gleichberechtigt gelten. Das ist halt so deprimierende Realpolitik. Insgesamt fand ich das aber sehr spannend und lehrreich, diese Gespräche über diese Schlagzeile dann erstmal zu führen, weil ich einerseits davon überrascht war, dass es eben auch diese Hackbarkeit gibt, dieses digitalen Systems, dass die App also auch praktisch sein kann im übertragenen Sinne und dass die Expertin hier in ganz großer Klarheit sagen, das Digitale ist hier nur die Ausprägung und die Anzeige eines gesellschaftlichen Problems, das viel tiefer liegt. Man kann darüber sprechen, aber die App ist nicht das Problem, die App ist nur ein Symptom und das sollte man nie vergessen. Also es wurde mir da sozusagen als Nachricht wirklich mitgegeben.
Na gut, ich bin jetzt überrascht, dass du überrascht warst, dass man die hacken kann. Man kann doch jede App hacken, oder?
Naja, aber die Frage und auch, also die Frage, also ja, jedes hat irgendwie eine Lücke, aber mit wie wenig Aufwand ist das möglich? Und dass das sozusagen relativ einfach ist, das fand ich schon bezeichnend.
Aber wie würdest du es einschätzen? Das ist ja tatsächlich eine Frage, die man auch auf andere Diskussionen übertragen könnte, dass wir uns bei solchen Anwendungen viel zu viel mit den digitalen Ausprägungen beschäftigen und zu wenig mit den gesellschaftlichen Ursachen?
Das hat dann danach sozusagen in meinem Kopf auch angefangen zu arbeiten, genau das. Gerade bei hier, wenn wir wieder zu uns gucken, die Diskussion um öffentliche Meinungsbildung, wir beschäftigen uns sehr viel, also auch hier in der Sendung, gerne mit Bots und Trollarmeen und vielleicht zu wenig mit den gesellschaftlichen Klüften, aus denen diese Trollarmeen rausklettern. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es noch einen anderen Unterschied, also weil wenn man jetzt diesen Vergleich ziehen will bei diesem konkreten Thema, wenn man da wieder zurückgeht und sagt, also in Saudi-Arabien ist das Problem ja ganz explizit das System, das da eine digitale Abbildung hat, aber hier ist das System ja eigentlich klar, also zumindest politisch, gesellschaftlich, juristisch gilt Gleichberechtigung und sorgt hier vielleicht das Digitale dann doch für etwas, wo dann gesellschaftliche Eskalation erst dadurch entstehen kann, dass es die digitalen Mittel gibt?
Das ist eine gute Frage. Zum Teil glaube ich das auch. Das diskutieren wir ja sehr intensiv mit den sozialen Plattformen, mit den Filterblasen und wo sich der Hass sozusagen aufheizt. Aber wenn man jetzt auch mal in diesen privaten Bereich schaut, worum es ja jetzt hier gerade geht, könnte man natürlich fragen, gibt es hier eine Unterdrückung zwischen den Geschlechtern zum Beispiel in privaten Beziehungen, die durch digitale Techniken eben noch verstärkt werden können?
Naja, jein. Also es gibt zum Beispiel keine Regierungs-App, die Gleichberechtigung irgendwie kaputt macht. Aber zum Beispiel gibt es diese Spy-Apps, über die wurde auch in der Vergangenheit häufiger mal berichtet. Apps, die man in Telefon installieren kann, um seine PartnerInnen auszuspionieren. Das ist nicht ganz dasselbe, aber spricht meiner Meinung nach dasselbe archaische Muster an, nämlich seine Frau zu kontrollieren. Und da ist in Deutschland die Rechtslage zum Glück sehr eindeutig. Von jemandem das Telefon und seine persönlichen Nachrichten abgreifen oder das Telefon für einen Lauschangriff sozusagen benutzen, das ist strafbar. Aber es passiert natürlich trotzdem. Und es gibt auch andere Formen, man könnte sagen, von digitaler Gewalt. Aber das spielt politisch gar keine so große Rolle bei uns. Und das hat mir Anne Roth erklärt, die sich als netzpolitische Referentin der Linken im Bundestag und Aktivistin mit dem Thema beschäftigt.
Es gibt keine Bereitschaft, auch nur zu erfassen, wie groß das Problem ist, obwohl sich die Bundesregierung mit der Unterzeichnung der Istanbul-Konvention, was ein internationales Abkommen gegen Gewalt gegen Frauen ist, verpflichtet hat, auch Statistiken zu führen und Studien zu beauftragen. Zu dem Thema haben Sie in der kleinen Anfrage, die wir gestellt hatten, zum Thema gesagt, nö, haben Sie nicht vor, irgendwas in der Art hier zu tun. Das heißt, es gibt nicht mal ein Interesse, sich damit zu befassen, wie groß das Problem eigentlich ist.
Könnte man jetzt vielleicht noch vermuten, naja, vielleicht gibt es einfach kein Problem, gibt es aber eben doch, sagt Anne Roth.
Ganz spezifisch dann jetzt aber bezogen auf gewaltförmige Nutzung von Tools und digitalen Mitteln, ist das Problem total sichtbar. Also der Bundesverband Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe, der ein Dachverband ist, eben der Notrufe und Beratungsstellen, hat eine Umfrage gemacht vor anderthalb Jahren unter den eigenen Mitgliedern, wo ganz viele Beratungsstellen gefragt wurden, begegnet euch das, digitale Gewaltformen im Bereich häusliche Gewalt? Und die haben gesagt, ja, taucht ständig auf und nimmt auch massiv zu.
Und dann ist das Problem, das hat Anne Roth auch erzählt, dass die Institutionen, die sich damit beschäftigen, gar keine Mittel dafür haben. Und dass ein Problem auch ist, dass in der Politik momentan so eine ganz harte Grenze ist. Wenn es um IT-Sicherheit geht, dann geht es immer so Angriffe auf Netze, Wirtschaftsverbrechen. Aber dieses Soziale, das wird da kaum besprochen. Das hat sich jetzt nur Anfang des Jahres bei diesem großen Leak von Politikerdaten ein kleines bisschen geändert.
Da gab es ein kurzes Highlight jetzt, als die Politiker betroffen waren. Da haben die meisten dann aber auch nur darüber gesprochen, dass es eine Gefahr für die Demokratie ist, wenn die Politiker von Doxing betroffen sind und sind aber nicht mal den Schritt gegangen zu sagen, und natürlich betrifft das alle anderen Menschen in der Bevölkerung genauso und wir müssen sehen, wie wir das in den Griff kriegen. Also da sehe ich riesige Lücken.
Und hier sehe ich dann doch eine Gefahr, die vielleicht durchs Digitale erst entsteht oder zumindest ermöglicht wird. Die Ermöglichung von Unterdrückung eben. Denn wenn wir als Gesellschaft das Thema gar nicht auf dem Schirm haben und jede Einzelne zu ermächtigen, über das Thema Bescheid zu wissen, sich zu wehren, dann führt das ja eben dann doch zu einem ganz persönlichen, ganz konkreten Leid. Insofern ist es auch so ein bisschen ernüchternd, ne? Also in Ländern, wo es Unterdrückung gibt, macht das Digitale die Unterdrückung einfacher. Und in den anderen schafft es vielleicht die Möglichkeiten.
Was ist? Ja, also ich würde sagen, es zeigt wieder, wie so oft, die Ambivalenz der Technik. Also es geht beides damit, Gutes, sag ich mal, Anführung und Böses. Und zum anderen tatsächlich ist es so, dass es wichtig ist, immer beide Seiten zu sehen, also die Technik und die Gesellschaft. Und ich würde jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen, dass die Technik die Gesellschaft zurückwirft, im Sinne von, dass ich wie hier in Deutschland zum Beispiel leichter unterdrücken kann. Theoretisch ja, aber naja. Wir sehen es ja jetzt mit vielen Gesetzen, die diskutiert werden. Ich weiß nicht genau. Also ist für mich noch offen, die Frage.
Ist noch offen, aber wir konnten an diesem Moment vielleicht wenigstens beleuchten, wie sowas funktionieren kann und wo die Angriffspunkte, aber auch die Entschlüpfungsmöglichkeiten sind.